Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Christoph Kweis. Viel Spaß. It's just different.
Der Hebel, den man ansetzen kann, ist der Hebel dessen, was man Unternehmenskulturentwicklung nennt, dass man zunächst überhaupt erst einmal begreift, darauf müssen wir mehr Aufmerksamkeit lenken. Dafür ist die Zeit übrigens im Augenblick gut, weil sehr viele Top-Führungskräfte in den Unternehmen, mit denen ich arbeite, natürlich längst begriffen haben, dass sie in ihrem Unternehmen etwas dahingehend verändern müssen, dass die Arbeitgeberattraktivität steigt. Dafür braucht man ein attraktives Umfeld und das wird weniger durch die Arbeitsabläufe selber generiert, als vielmehr eben durch die Unternehmenskultur, die etwas mit dem Umgang im Unternehmen zu tun hat, mit den Werten, die man in dem Unternehmen zur Geltung bringt, mit den Tugenden, die dort Tag ein, Tag aus gelebt werden, aber auch mit der physischen Umgebung. Deswegen ist auch das Thema Bürogestaltung oder Arbeitsplatzgestaltung eines, das ganz wichtig ist. Und hier kommt jetzt eben die Schönheit ins Spiel. Und Schönheit aber jetzt gar nicht in so einem ästhetisierenden Sinne, sondern wenn ich von Schönheit rede, dann geht es mir letzten Endes um eine Erfahrungsdimension, die den Menschen anspricht, die ihm den Eindruck vermittelt, das, was hier ist, das ist etwas Sinnvolles. Hier muss ich nicht funktionieren, hier darf ich sein.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich hoste das hier seit 2018. Wir sind heute in Folge 247. Ich freue mich riesig, dass Christoph Quarch bei mir ist. Christoph ist Philosoph, Bestseller, Autor und Berater für Unternehmen rund um das Thema Kultur. Er ist Lehrbeauftragter für Ethik, Philosophie und Wirtschaftsphilosophie an verschiedenen Hochschulen im In- und Ausland. Seine philosophischen Wurzeln finden sich bei Platon, dessen Werk ihn immer wieder aufs Neue inspiriert. Ich weiß nicht, wie ihr euch schon mit Philosophie beschäftigt habt. Wir klären natürlich auch, was macht ein Philosoph eigentlich? Das ist tatsächlich auch das erste Mal hier im Podcast, dass wir so wirklich über Philosophie sprechen. Und das ist auch wichtig, denn heutzutage geht es natürlich schon stark darum, welche Vision ein Unternehmen entwickelt, wie die Mission aussieht, um dorthin zu kommen und was das auch mit einem Purpose eventuell zu tun hat. Denn all das sind die Grundlagen für eine zukunftsfähige Kultur. Und hier ist also Christoph genau dabei und begleitet Unternehmen auch. Er sagt, eine lebendige und innovative Unternehmenskultur ist ein zentraler Erfolgsfaktor zukunftsfähigen Wirtschaftens. In Zeiten großer Veränderungen wird eine glaubhaft gelebte Unternehmenskultur die Sinnangebote verständlich und in begeisternder Weise fördert, die Bindung zu Mitarbeitern und Stakeholdern halten. Er ist Speaker zu folgenden Themen. Mensch oder Maschine, wie verändert KI unsere Lebens- und Arbeitswelt? Auch darüber spreche ich natürlich mit ihm und wollte wissen, wie ist sein Blick auf KI und was ist das Menschliche? Oder er spricht auch zu dem großen Thema Demokratie neu denken, was wir von den Griechen für die Politik von heute lernen können, natürlich auch extrem wichtig in der heutigen Zeit. Und Christoph hat ein neues Buch geschrieben und hat es zusammen mit Jan Tönnen gerade herausgebracht. Schönheit rettet die Welt. Ein wunderbares Buch über diesen bekannten Spruch von Dostojewski. Und es geht also um die Schönheit, auf die wir uns eigentlich zurückbesinnen müssen. Nicht nur in der Wirtschaft, in den Unternehmen, sondern auch an vielen anderen Stellen des Lebens. Und der gute Jan Tönnen, der das Buch also herausgegeben hat, war ja hier vor kurzem auch zu Gast. Er ist also der Cultural Capital Producer, so nennt er sich, begleitet Unternehmen auch dabei, sich mal mit Kunst zum Beispiel zu beschäftigen, welche Rolle das auch spielen kann in Unternehmen und in den Räumen der Unternehmen. Und die haben jetzt also dieses wunderbare Buch rausgebracht, Schönheit rettet die Welt. Darüber sprechen wir heute im Podcast. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und wir hören uns dann später nochmal wieder. Und damit moin und willkommen zurück zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Christoph heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Berlin heute.
Hallo Gabriel, guten Morgen.
Wo treffe ich dich denn heute Morgen an?
Du triffst mich an meinem heimischen Schreibtisch im schönen Fulda.
Ah, Fulda, auch schön. Hatten wir hier, glaube ich, noch gar nicht im Podcast bisher. Kassel hatten wir kürzlich, Frankfurt immer mal wieder, Fulda noch nicht. Warum sollte man unbedingt mal nach Fulda kommen?
Um mich zu treffen. Nee, Spaß beiseite. Man sollte nach Fulda kommen, weil Fulda eine schöne Stadt ist. Fulda ist eine Stadt, die sehr stark von der Barockzeit geprägt ist, die vor allen Dingen ein schönes Umland hat. Also wenn man eine ruhige Kleinstadt in der Mitte Deutschlands mag, mit viel Grün ringsherum, dann ist man in Fulda richtig.
Ja, das hört sich gut an. Auch gar nicht so weit weg von Rostock, so als mittelgroße Stadt. Hat alles seine Vorteile, finde ich. Heute geht's um Schönheit und vor allen Dingen um euer neues Buch. Schönheit rettet die Welt. Das ist gerade erschienen. Du hast es gemeinsam mit Jan Tönnen geschrieben. Der Jan war ja vor gar nicht so langer Zeit auch hier im Podcast und hat auch schon ein paar Dinge über Schönheit erzählt. Und wir wollen heute natürlich reingucken, was hat das mit Unternehmen zu tun? Was hat das mit Kultur zu tun? Was hat das eventuell sogar mit New Work zu tun, das Thema? Und vorab darfst du uns aber mal erklären, was du so machst, und zwar so, dass es meine 10-jährige Tochter versteht.
Also, was mache ich? Ich bin ein Philosoph, und ein Philosoph ist ein Mensch, der, wenn man das Wort aus dem Altgriechischen in die neue Sprache übersetzt, nichts anderes tut, als nach Weisheit zu streben. Philein heißt streben, Sophia ist die Weisheit, also ein Philosoph ist einer, der nach Weisheit strebt. Und was heißt Weisheit? Weisheit ist, wenn man so will, die Meisterschaft in der Kunst des Lebens. Menschen, die weise sind, die verstehen, wie man auf eine gute Weise leben kann. Und das wollen wir ja eigentlich alle. Die Frage ist halt, was kann man tun, um ein gutes Leben zu führen? Und genau das sind Fragen, mit denen sich die Philosophen schon seit langer, langer Zeit beschäftigen. Und mit dieser Frage beschäftige ich mich auch. Und zwar in der Regel, indem ich mit Texten, mit Schriften von Philosophen, die vor langer Zeit gelebt haben oder auch die vielleicht jetzt vor kurzer Zeit gelebt haben, ins Gespräch komme. Ich überlege mir, was haben die gesagt? Wie können wir das, was diese Leute gesagt haben, auf die Welt von heute anwenden? Und dann versuche ich meine Erkenntnisse zum einen an die Studenten, die ich an der Universität unterrichte, weiterzugeben. Oder ich versuche denen, mit denen ich in der Welt der Unternehmen zu tun habe, davon zu erzählen, damit auch die Führungskräfte in Firmen ein bisschen mehr Weisheit mit auf den Weg bekommen. Ich schreibe darüber Bücher, ich halte darüber Vorträge und ich unternehme Reisen in die Länder, in denen diese alten Philosophen gelebt und gelehrt haben, um dort vor Ort den Menschen ein bisschen von dem zu erzählen, was diese Menschen so gedacht haben und was wir für heute von ihnen lernen können.
Ich habe ja mal früher Soziologie studiert.
Oh, das macht nichts.
Ja, im Nebenfach. Und dann gab es manchmal so den Vorwurf, was willst du denn damit machen? Und dann hatte ich auch noch ein paar Kommilitonen, die Philosophie studiert haben. Und die haben das noch viel öfter gehört. Also diese Frage, was hast du damit vor? Wie willst du damit später Geld verdienen? Also wäre mal meine Frage, was würdest du heute sagen? Warum sollte man Philosophie studieren?
Oh, das ist schwer zu beantworten. Ich weiß nicht, ob man heute noch Philosophie studieren sollte, weil ich nicht glücklich bin mit dem, was an den philosophischen Fakultäten, an den Universitäten gegenwärtig passiert. Wenn du mich aber fragst, warum man sich mit Philosophie beschäftigen sollte, dann ist die Antwort ganz einfach die: Philosophie ist, denke ich, schon nach wie vor diejenige Form von Wissenschaft oder sagen wir mal die kognitive Tätigkeit des Menschen, die uns am ehesten in die Lage versetzen kann, die Kunst des Denkens zu erlernen. Und Denken ist nach meinem Dafürhalten etwas, was wir alle dringend brauchen in der Welt von heute, vor allen Dingen in einer Welt, die zunehmend von Maschinen dominiert werden, die durch Algorithmen gesteuert werden. Man nennt das dann künstliche Intelligenz. Aber ob das, was dort als künstliche Intelligenz uns angedient wird, etwas mit dem zu tun hat, was man von alters her das Denken nennt, ist nochmal eine ganz andere Frage. Ich glaube, die Beschäftigung mit Philosophie ist deswegen hilfreich, weil sie uns hilft, neue Horizonte zu erschließen, andere Denkbahnen zu begehen, Perspektivwechsel vollziehen zu können, Fragen zu stellen, all das, was unbedingt notwendig ist, wenn man in einem demokratischen Gemeinwesen miteinander auskommen will und vor allen Dingen, wenn man konstruktiv Zukunft gestalten möchte.
Seit wann beschäftigst du dich denn schon mit Philosophie?
Oh, eigentlich schon seit meiner Jugend. Das Ganze begann damit, dass ich irgendwann einmal in meiner Teenie-Zeit im Bücherschrank meines Vaters ein Büchlein mit dem Titel Platons Meisterdialoge fand. Ich habe darin gelesen, ausgerechnet Platons Phaidon, ein sehr schwieriger Text, von dem ich herzlich wenig verstanden habe. Aber was ich dann doch verstanden habe, war, dass das irgendwas mit mir zu tun hat, dass mich das angeht. Und dann bin ich davon nicht mehr losgekommen.
Aber Philosophie ist nicht dein einziges Feld. Du bist ja auch noch Theologe, richtig?
Ich habe mich viel mit Theologie beschäftigt, weil ich tatsächlich einen Magisterabschluss in evangelischer Theologie gemacht habe, dann auch einige Zeit im Umfeld der Kirche beruflich tätig war. Das ist auch der Grund, warum ich in Fulda gelandet bin. Ich war eben lange Zeit als Redakteur in kirchennahen Medien, später auch Chefredakteur zugange und dann eben 7 Jahre Programmdirektor beim Evangelischen Kirchentag. Aber das Feld Kirche wurde mir irgendwann so eng und so dogmatisch, dass ich darin nicht mehr ausgehalten habe. Und dann war der Schritt in die Freiberuflichkeit zugleich der Schritt in die Philosophie und ein Schritt in die Freiheit.
Ja, und du berätst auch Unternehmen in genau diesen Fragen. Also wie stiftet Arbeit wieder Sinn? Wie ist Arbeit wieder nachhaltig? Und Nachhaltigkeit ist auch ein zentrales Thema in eurem Buch. Schon im Vorwort schreibt ihr ja, der Mensch, der sich zum Herrn und Meister der Natur ernannte, steht im frühen 21. Jahrhundert vor einem Scherbenhaufen. Die Welt, die er sich schuf, ist nicht das Paradies, das er erträumte, sondern eine Müllhalde, die seinen Fortbestand gefährdet. Ich glaube, wir sind uns alle einig darin, dass die Lage global besorgniserregend ist und dass es natürlich Grund gibt zum Pessimismus. Und das erleben wir natürlich auch in der politischen Entwicklung. Mich würde interessieren, was stiftet für dich Optimismus?
Ich sag's mal so, eine der Aufgaben der Philosophie oder eines Philosophen besteht ja darin, ein bisschen zu verstehen, warum eigentlich die Welt so geworden ist, wie sie geworden ist. Das heißt, es geht immer ein bisschen darum, die geistige Genealogie, die Herkunft einer Zeit, einer Weltzeit, einer Kultur aufzudecken, zu interpretieren und zu erschließen. Vor allen Dingen die geistigen Paradigmen, die im Hintergrund arbeiten. Man könnte fast sagen, das Betriebssystem der gegenwärtigen Welt zu dekodieren. Das ist die Aufgabe der Philosophie. Und wenn man das tut, dann betreibt man, wenn man so will, geistige Archäologie und kann halt feststellen, was ist es eigentlich für eine Denkweise, die diese Probleme, die du gerade skizziert hast, überhaupt erst möglich gemacht und heraufgebracht hat. Dann stellt man fest, dass das sehr viel mit dem Mindset zu tun hat, das zu Beginn der Neuzeit der westlichen Welt, also etwa in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts entstanden ist. Damit verbinden sich dann Namen wie René Descartes oder Thomas Hobbes, Denker, die den Menschen sehr stark im Gegenüber interpretiert haben. Im Gegenüber zur Natur, von der Descartes meinte, wir sollten sie als Herr und Meister beherrschen, aber auch im Gegeneinander, im Gegenüber zum anderen Menschen in einer eher konfliktiösen Situation. Hobbes sagte, der Mensch ist der Wolf des Menschen und meinte, der Naturzustand des Menschen sei der Krieg aller gegen aller. Das sind so die Grundgedanken, auf denen wir uns selber interpretieren, auf denen wir unser Verhältnis zur Welt interpretieren. Und das Interessante ist nun festzustellen, dass die Menschen nicht zu allen Zeiten so gedacht haben, sondern dass diese Denkweise das Produkt einer geistigen Entwicklung ist, die über Jahrhunderte sich vollzogen hat, die von weit her kommt. Und je weiter wir dann auch in der Geschichte zurückgehen, desto eher sind wir in der Lage festzustellen, dass es Epochen gab, die ganz anders getickt haben. Zum Beispiel, dass es in der griechischen Antike eine Ökonomie gab, die sehr viel stärker den ökonomischen Erfolg daran gemessen hat, inwieweit ein Unternehmen im Einklang mit der Natur zu arbeiten vermag. Überhaupt haben wir da eine Weltsicht, die den Menschen immer als eingebunden in das große Netz des Lebens interpretiert hat und die eben die Weisheit, von der wir vorhin schon mal sprachen, genau darin gesehen hat, dass es Menschen gelingt, im Einklang mit der Natur zu leben. Was ich damit sagen will, weil du mich nach Optimismus gefragt hast. Die Menschheit hat immer wieder geistige Paradigmenwechsel vollzogen, vielleicht sogar geistige Disruptionen. Und warum sollte das nicht wieder der Fall sein? Es ist einfach die Aufgabe eben derer, die die Kunst des Denkens erlernt haben und dann andere weiterzugeben versuchen, eben danach zu fahnden, zu forschen, wie ein neues geistiges Paradigma für die Zukunft aussehen könnte. Und damit meine ich halt ein Paradigma, das uns sowohl in der Welt der Politik als auch in der Welt der Arbeit, als auch in unseren privaten Verhältnissen und Beziehungen in die Lage versetzt, ein gutes Leben zu führen. Daran, glaube ich, lohnt es sich zu arbeiten und das ist letzten Endes das, was mich bewegt, was mich antreibt und wovon ich glaube, dass es den Schweiß der Tapferen wert ist.
Ja, Arbeit ist ein gutes Stichwort. Hier im Podcast geht es ja auch so ein bisschen um die Rolle der Arbeit, wie die sich so entwickelt hat im Laufe der Jahre und in den letzten Jahren hat sich natürlich sehr viel entwickelt und verändert. Nun sind viele genervt von ihrer Arbeit, frustriert, nach wie vor. Wie ist es bei dir? Arbeitest du gern?
Mal mehr, mal weniger, wie jeder.
Naja, jedenfalls würde ich gerne mal mit dir darüber sprechen, wie du auch so die Entwicklung siehst. Also da, wo wir herkommen, war ja Arbeit nicht unbedingt das, was mit der heutigen Selbstverwirklichung gemeint ist, über die wir so viel sprechen.
Ja, ich meine, das ist natürlich zunächst einmal eine alte Philosophenmanier, dass man fragt, ja, was ist überhaupt Arbeit? Und da hilft uns die Philosophin Hannah Arendt, der man diesbezüglich, wie ich finde, sehr kostbare Erkenntnisse entnehmen kann. Hannah Arendt hat 3 unterschiedliche Tätigkeitsformen des Menschen unterschieden in ihrem Buch Vita Activa, was in den 50er Jahren erschienen ist und immer noch die Lektüre wert ist. Da ist eben die Arbeit einerseits, dann haben wir das Herstellen und wir haben zum dritten das Handeln. Im englischen Original sind das Labor für Arbeit, Work für Herstellung und Action für Handeln. Und die Pointe ist, die Tätigkeitsform, die frühere Generation vornehmlich beschäftigt hat, das ist das, was sie Labor, also Arbeit, nennt. Und darum, dabei geht es letzten Endes darum, dass wir all dasjenige herstellen, sagen wir besser, kultivieren, produzieren, uns verfügbar machen, erwirtschaften, was wir aufgrund unserer physischen Beschaffenheit brauchen, um überhaupt am Leben bleiben zu können. Nahrungsproduktion, Nahrungszubereitung, aber auch Körperpflege, also all das, was letzten Endes die Verlängerung des physischen Stoffwechsels nach außen bedeutet. Das ist in Ihrem Verständnis Arbeit. Und darum kommen wir so lange nicht herum, wie wir Menschen eben in Fleisch und Blut über die Erde wandeln. Es wäre illusorisch zu glauben, dass die Arbeit irgendwann aufhören würde. Man kann sie zwar zunehmend an Maschinen übertragen, was ja dann auch im Laufe der Geschichte geschehen ist, aber solange wir sterbliche Wesen sind, werden wir in irgendeiner Weise immer auch arbeiten müssen. Und selbst wenn es nur das abendliche Zähneputzen ist. Dann gibt es eben Work, Herstellung. Und sie sagt, Herstellung dient dazu, dass der Mensch sich mit einer künstlich artifiziell geschaffenen Welt umgibt, in der er dauerhaft bleiben kann. Deswegen schaffen wir eine Welt der Produkte. Und das Ganze ist dann perfektioniert worden durch die Industriearbeit, die spätestens seit dem 18. Jahrhundert dann eben zur vorherrschenden Arbeitsform geworden ist. Und die auch bis heute letzten Endes den Großteil von professionellen Tätigkeiten beherrscht, nämlich immer da, wo wir unsere Arbeit oder unsere Tätigkeit dadurch definieren, dass es darum geht, irgendein vermarktbares Ergebnis produzieren zu müssen oder produzieren zu können. Arbeit und Herstellung sind in Hannah Arendts Verständnis beides Tätigkeitsformen des Menschen, in denen wir Zwängen unterliegen. In der Arbeit, dem physischen Zwang, eben das für uns Lebensnotwendige zu erwirtschaften, in der Herstellung der Zwang, der aus dem intendierten Ergebnis herrührt. Das heißt, so wenig ein Zahnrad in einem Apparat frei ist, das zu tun und zu lassen, was es will, weil es eben im Dienste an der Mechanik steht, so wenig ist der Mensch der Herstellung frei zu tun und zu lassen, wonach es ihm begehrt, weil er eben im Dienste einer Funktionalität steht. Funktionalität ist eigentlich die Form der Unfreiheit, die in der Welt der Herstellung herrscht. Und dann gibt es eben als dritte Tätigkeitsform das Handeln. Und das Handeln, sagt Hannah Arendt, ist eigentlich der Bereich, in dem der Mensch wirklich sich als der zeigen kann, der er ist, handelnd und sprechend. Und der angestammte Tätigkeitsbereich des Handelns ist das Feld der Politik. Da, wo Menschen eben im öffentlichen Raum auftreten, wo sie sich zeigen, wo sie ihre Sichtweisen mit anderen abgleichen müssen, wo sie aber auch schöpferisch und kreativ sein können. Also all das, wo wir das Gefühl haben, hier sind wir eigentlich ganz die, die wir sind. Diese Tätigkeitsform ist nun eine, die zunehmend auch in die Welt der Unternehmen eindringt, weil die Menschen, die dort arbeiten, mit dem Bedürfnis zunehmend ausgestattet sind, sich eben auch in ihrer individuellen Subjektivität in der Welt der Arbeit einzubringen, sagen wir so. Und deswegen fordern sie halt für sich Handlungsspielräume, Optionen zu handeln, was dann wiederum zunächst einmal mit der herrschenden Denkweise in Unternehmen kollidiert, die nämlich ganz stark von einem technischen Mindset geprägt sind, also von der Welt der Herstellung. Und wie man diese beiden unterschiedlichen Tätigkeitsfelder des Menschen, diese unterschiedlichen Denkweisen oder auch Mindsets, die damit einhergehen, eigentlich zueinander bringen kann oder miteinander auf konstruktive Weise verbinden kann, sodass in der Welt der Unternehmen einerseits das erwirtschaftet wird, was erwirtschaftet werden muss und andererseits Menschen handelnd tätig sein und sich zeigen können. Das ist eine Frage, von der ich glaube, dass New Work versucht, Antworten auf die zu geben, von denen ich allerdings glaube, dass sie oft unzureichend sind.
In dem neuen Buch schreibst du, schön sind Unternehmen, wenn sie nicht dem Leitbild einer Maschine, sondern eines Gartens folgen.
Genau, damit sind wir genau beim Thema.
Genau, vielleicht kannst du uns dieses schöne Bild mal näher ausführen, was du damit meinst, wobei du daran denkst und wie auch deine Arbeit mit Unternehmen aussieht in diesem Bild so.
Also das sind jetzt zwei relativ große Fragen. Ich fange mal mit der ersten an. Also was meine ich damit? Mir geht es ja, wie gesagt, darum, eine Art geistige Archäologie zu betreiben und die gedanklichen Grundstrukturen und Paradigmen zu dekodieren, die in der Welt der Unternehmen wirksam sind. Also ich sagte ja vorhin, ich finde die Metapher ganz gut, das Betriebssystem zu entschlüsseln, weil solange wir das Betriebssystem nicht ändern, können wir Software da drauf spielen, wie wir lustig sind. Am Ende wird sich nicht wirklich etwas verändern. Echte Transformation, geschweige denn Disruption, ist so nicht möglich. Und dann habe ich mich mal daran gemacht, zu versuchen, eben das Betriebssystem der heutigen Ökonomie zu entschlüsseln. Und da muss man gar nicht so lange suchen. Das ist auch nichts sensationell Neues. Aber das Ergebnis, zu dem ich gekommen bin, ist eben, dass Unternehmen im Prinzip der Leitmetapher einer Maschine folgen. Nicht nur Unternehmen, sondern die Wirtschaft im Ganzen. Und was bedeutet das? Relativ vereinfachend gesagt, man hat irgendeine Ressource. Das können jetzt Material Resources, Human Resources, Data Resources oder was auch immer, Financial Resources sein. Dann hat man einen standardisierten Wertschöpfungsprozess, den man immer weiter optimieren, maximieren, in seiner Funktionalität stärken kann. Funktionalität, Effizienz sind die schlagenden Werte, die diese Wertschöpfungsprozesse betreffen. Und dann gibt es eben einen erwünschten Output, ein Ergebnis, nach dessen Maßgabe die Optimierung der Wertschöpfungsprozesse gesteuert und organisiert wird. Das ist im Prinzip eine Technik. Man hat ein Ziel, man hat eine Methode und man hat etwas, dass man dieser Methode unterwirft, um das Ziel zu erreichen. Das ist das Bild der Maschine. Und diese Maschine kann eben, wie ich sagte, in ihrer Funktionalität beliebig gesteigert werden. Das Problem ist, Maschinen schaffen Toträume. Sie sind selber tot, sie sind nichts Lebendiges. Und je stärker Menschen in einem solchen maschinell organisierten Unternehmen eingebunden sind, desto mehr laufen sie Gefahr, durch die ständige Beschleunigung der Maschine zu überdrehen, zu überhitzen, bis sie ausgebrannt sind und aus der Kurve fliegen. Deswegen haben wir, glaube ich, so viel Unzufriedenheit in den Unternehmen, wie uns hier die Gallup-Studien Jahr für Jahr aufs Neue vor Augen führen. Deswegen haben wir so viel psychische Erkrankung. Deswegen haben wir aber auch im Umfeld der Unternehmen eine zunehmend in Totraum verwandelte Natur, die eben letzten Endes ja kein Lebensraum für die Menschen mehr zu sein vermag. Und dann ist eben die Frage, was könnte man dem entgegensetzen? Und da bin ich auf die Metapher des Gartens gekommen. Ein Garten ist wie eine Maschine letzten Endes dem Wachstum gewidmet, aber nicht einem artifiziell generierten Wachstum, sondern in dem Garten geht es darum, dass das Natürliche oder die Natur kultiviert wird, dass man für sie die Wachstumsbedingungen schafft, die sie braucht, um sich in Eigenständigkeit selbstwirksam frei entfalten zu können. Das heißt, im Garten geht es nicht wie in der Maschine um Produzieren, sondern um Kultivieren. Es geht darum, dass man einen Raum schafft, der der Lebendigkeit gewidmet ist, der auch dem Wachstum gewidmet ist, aber eben einem natürlichen Wachstum und auch nicht nur einem materiellen Wachstum, sondern zugleich auch einem menschlichen Wachstum. Ich denke, diese Metaphorik hilft uns, Unternehmen neu zu denken, weil sie einerseits der Notwendigkeit, ökonomisch erfolgreich zu sein, Rechnung trägt, andererseits aber auch dem Umstand genügt, dass es Menschen sind, lebendige Wesen, die in Unternehmen arbeiten und die dorthin kommen, weil sie eben auch frei nach Hannah Arendt handeln, sich in der Welt zeigen und in ihrer Individualität bekunden wollen, die darin wachsen und ihre Potenziale entfalten wollen. Und ich denke, das ist das Umdenken, vor dem Unternehmen heute stehen. Das heißt ja nicht, dass man in einem Garten nicht auch Maschinen zur Anwendung bringen kann. Ja, also ich schaue auch gerade aus dem Fenster auf meinen Rasen, den ich neulich mit dem elektrischen Rasenmäher gemäht habe. Das ist alles gut und schön, aber die Maschine steht hier eben im Dienst des Lebens oder im Dienst des Menschen und nicht umgekehrt wird der Mensch darauf reduziert, Maschinen zu bedienen. Ich denke, diesen Mindset-Shift, den müssten Unternehmen hinbekommen und ich versuche sie halt darin zu unterstützen, beziehungsweise ihnen zunächst überhaupt erst einmal, und das betrifft dann vor allen Dingen die Führungskräfte oder auch die Unternehmer selber, eben dieses neue Denken schmackhaft zu machen, dass sie auch sie begreifen oder sehen können, hey, wir müssen ja gar nicht immer so weitermachen. Denn machen wir uns nichts vor, auch die meisten Manager und Unternehmer sehen sich als Getriebene von anonymen Mechanismen, die sie gar nicht mehr kontrollieren können. Und da hilft ihnen nach meinem Dafürhalten so ein Bild, zumal es auch ein poetisches Bild ist, ein Bild, von dem auch eine gewisse Schönheit ausgeht, eben einfach ihre Sichtweise dahingehend zu verändern, dass sie einen Horizont bekommen, auf den sie hinarbeiten können.
Ihr beschreibt in eurem Buch die verschiedenen Erscheinungsformen der Schönheit. Es geht los bei der Schönheit des Anfangs, der Schönheit des Kosmos, über die Schönheit der Freiheit, die Schönheit des Handelns, bis hin zu der Schönheit von Unternehmen. Und die wird ja in der Regel geprägt von den Führungskräften, von denjenigen, die die Entscheidung treffen in den allermeisten Unternehmen. Und die stecken wiederum in ihren Routinen, in ihren festgefahrenen Prozessen. Und die Frage ist, wie können die da ausbrechen? Was gibst du denen mit? Wie hilfst du denen, da rauszukommen?
Ja, und sowas kann man auch nicht, um in der Metapher zu bleiben, übers Knie brechen, sondern ich habe ja schon mal das Wort kultivieren verwendet. Ich glaube, der Hebel, den man ansetzen kann, ist der Hebel dessen, was man Unternehmenskulturentwicklung nennt, dass man zunächst überhaupt erst einmal begreift, darauf müssen wir mehr Aufmerksamkeit lenken. Dafür ist die Zeit übrigens im Augenblick gut, weil sehr viele Top-Führungskräfte in den Unternehmen, mit denen ich arbeite, natürlich längst begriffen haben, dass sie in ihrem Unternehmen etwas dahingehend verändern müssen, dass die Arbeitgeberattraktivität steigt. Stichwort Fachkräftemangel, muss ich nicht lange darauf eingehen. Was hält die guten Beschäftigten in meinem Unternehmen, was hilft mir neu zu rekrutieren? Dafür braucht man ein attraktives Umfeld und das wird weniger durch die Arbeitsabläufe selber generiert, als vielmehr eben durch die Unternehmenskultur, die etwas mit dem Umgang im Unternehmen zu tun hat, mit den Werten, die man in dem Unternehmen zur Geltung bringt, mit den Tugenden, die dort Tag ein, Tag aus gelebt werden, aber auch mit der physischen Umgebung. Deswegen ist auch das Thema Bürogestaltung oder Arbeitsplatzgestaltung eines ganz, das ganz wichtig ist. Und hier kommt jetzt eben die Schönheit ins Spiel. Und Schönheit dabei jetzt gar nicht in so einem ästhetisierenden Sinne, sondern wenn ich von Schönheit rede, dann geht es mir letzten Endes um eine Erfahrungsdimension, die den Menschen anspricht, die ihm den Eindruck vermittelt, das, was hier ist, das ist etwas Sinnvolles. Hier kann ich einfach sein. Hier muss ich nicht funktionieren. Hier darf ich sein. Und das kann der Fall sein, wenn man sich in einem schönen Raum aufhält. Das kann aber auch der Fall sein, wenn man mal in einer Gesprächssituation ist, in der die nicht von der üblichen ökonomischen Rationalität dominiert ist, sondern um dem ein Gegenmodell vor Augen zu führen oder den ein Gegenmodell entgegenzustellen, der eher durch einen spielerischen Geist geprägt ist. Deswegen ist so eine der Empfehlungen, die ich halt solchen Unternehmensverantwortlichen unterbreite, die wirklich einen Unternehmenskulturwandel befördern wollen, schafft Spielräume in euren Unternehmen, physisch wie geistig. Also richtet Zeiten ein, in denen es nicht darum geht zu funktionieren, sondern in denen vielleicht sogar so etwas wie ein spezifischer Spirit, ein spezifischer Geist des Unternehmens gepflegt wird. Eine Art, klingt jetzt vielleicht komisch, ja, aber man kann viel von den Religionen lernen. Eine Art Feiertag, ja, an dem jetzt nicht der Heilige Geist, aber der Unternehmensgeist gefeiert wird, der vielleicht auch irgendwie ritualisiert wird. Aber dass man sich mal die Zeit nimmt, sich darüber zu verständigen, wer sind wir eigentlich? Woher beziehen wir unsere Kraft? Wo wollen wir hin? Was sind unsere Visionen? Was sind unsere Werte? Das reicht, wenn man das einmal im Quartal macht. Aber man schafft damit einen Raum, der von einer anderen Rationalität, von einem anderen Geist durchdrungen ist als der übliche Raum. Oder in meiner Metapher, man pflanzt einen kleinen Garten inmitten der Maschine. Und mit der Zeit wird sich von dort aus das Leben über die Maschine ausbreiten und verbreiten und man bekommt einen anderen Geist ins Unternehmen. Vielleicht sogar einen Geist, der die Menschen begeistert. Und wenn die Menschen dann erst einmal begeistert sind, dann kann man auch wirklich Transformationen beginnen.
Ja, bei einem Garten denken wir natürlich schnell an das Grüne, das Blühende, an Grillabende, jetzt auch im Sommer. Aber ich als Neugartenbesitzer habe nochmal festgestellt, wie viel Arbeit damit auch verbunden ist. Wir haben uns auch in der Pandemie einen Garten geholt, zusammen mit den Schwiegereltern, so wie viele andere. Und ja, dann musst du da einfach im Sommer fast jeden Tag hinfahren, gießen, schauen, was ist mit den Schädlingen, das Unkraut rausreißen. Du sitzt da im Dreck, du kommst ins Schwitzen. Und bis sich dann wirklich dieses kultivierte, grüne, schöne einstellt, ist eben viel zu tun. Und so ist es doch auch mit Transformationen in Unternehmen oft. Du musst erstmal in die Arbeit gehen, in das Unbequeme. Du musst erstmal investieren. Und das ist ja wie mit einer neuen IT-Lösung, die vielleicht eingeführt wird, habe ich auch schon ein paar Mal erlebt. Man möchte dann das Alte behalten, weil man sich damit auskennt und in der Komfortzone bleiben kann. Mhm. Wenn man das Neue einführt, dann ist es erstmal eine Zeit lang schwierig, bis sich die Vorteile einstellen. Also wie kultiviert man es halt?
Ja, also hier stellen sich, glaube ich, vor allen Dingen zwei Themen. Das eine ist, wie motiviert man die Leute? Und zweitens, wie organisiert man dann einen solchen Prozess so, dass er möglichst wenig Arbeit macht? Zum Ersten, da kommen wir wieder mit dem Thema Schönheit. Nichts motiviert Menschen so sehr wie Schönheit. Das ist eine Erkenntnis, die wir schon der griechischen Philosophie verdanken, die nach meinem Dafürhalten eigentlich die tragfähigste Interpretation von Schönheit geliefert hat. Sie sagen nämlich, Schönheit ist das, was den Eros evoziert, also die Leidenschaft, die Begeisterungsfähigkeit des Menschen. Wenn man eine schöne Vision zu versprachlichen vermag oder auch bildlich darzustellen vermag, dann kann das dazu führen, dass die Menschen begeistert sind, dass sie sich jetzt bitte richtig verstehen, dass sie sich in diese Idee verlieben. Ja, so wie wir gerade in Deutschland in den Fußballstadien viele Menschen sehen, die sich in ihren Fußballclub verliebt haben oder in ihre Nationalmannschaft und deswegen so begeisterungsfähig sind. Also es geht sehr darum, auch wenn man solche Unternehmenskulturprozesse anstößt, sprachfähig zu werden und begeisterungsfähige Visionen miteinander zu ermitteln. Die können halt in Gestalt von Kunst, in Gestalt von Unternehmenskommunikation, in Gestalt von Brandmovies oder wie auch immer in der Unternehmenskultur etabliert werden und idealerweise eben einen Sturm der Begeisterung auslösen. Ob das immer gelingt, ist immer die andere Frage. Das ist das eine. Das andere ist, wenn ich eben von der Gartenmetapher spreche, dann muss man sich natürlich darüber klar machen, dass es dafür Gärtner braucht. Denn ohne Gärtner gibt es keinen Garten, sonst hat man die Wildnis. Was auch schön ist, aber das ist nicht das, was wir in Unternehmen wollen. Ja? Und da gibt es nun natürlich auch sehr unterschiedliche Methoden des Gartenbaus. Was mich sehr fasziniert hat, ist die sogenannte Permakultur. Und wenn ich mit meinen Studenten oder auch mit Unternehmern über Horticultural Entrepreneurship, wie ich das dann nenne, also vom Gartenbau herrührende Unternehmensleitung, rede, dann verweise ich auf die Permakultur. Und der Witz bei der Permakultur ist, dass man einen Garten so anlegt, dass sich alle Pflanzen und Tiere und alles, was da lebt, was da kreucht und fleucht im Garten, so zu arrangieren vermag, dass es sich wechselseitig in seinem Wachstum unterstützt und stärkt. Und das ist eigentlich so die grundlegende Idee für eine Unternehmenskultur der Zukunft, dass die Hauptaufgabe von Führungskräften im Prinzip darin besteht, ähnlich wie ein Chorleiter oder ein Dirigent sein Orchester arrangiert, so eben auch seine Mitarbeiter, seine Teams aufzubauen, dass sie sich untereinander unterstützen, dass sie sich gegenseitig wechselseitig stärken und in ihren individuellen Potenzialentfaltungsprozessen stark machen. Das wäre für mich die Idee. Und die dann natürlich jetzt in die Welt der Unternehmen zu übersetzen, ist etwas, das ich als Philosoph gar nicht leisten kann. Wenn ich, sagen wir mal, firmenverantwortliche Führungskräfte für diese Idee gewonnen habe, dann arbeite ich mit Agenturen zusammen, die sich genau darauf spezialisiert haben, solche Change-Prozesse dann auch in die Unternehmenskultur quasi trickle-down-mäßig hinein zu implementieren. Und da habe ich eben verschiedene Partner, mit denen wir allerdings tatsächlich bisher, das ist im Augenblick noch in statu nascendi, weil ich festgestellt habe, ich komme immer nur mit meiner Philosophie bis zu einem bestimmten Punkt, habe mir deswegen jetzt die Partner gesucht. Wir haben aber bisher noch keinen solchen Change-Prozess gemeinsam wirklich bis ans Ende geführt, sodass ich da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht auf abschließende Ergebnisse blicken kann.
Ihr habt auch ein Kapitel in dem Buch Die Schönheit der Produkte und jetzt gibt's natürlich aktuell viele neue Produkte mit KI-Lösungen oder KI-Features. Zumindest verspricht das Marketing das manchmal, aber lass uns doch vielleicht mal über künstliche Intelligenz sprechen. Wird jetzt viel gehypt natürlich, feststeht, es wird uns auch einiges abgenommen, aber die Frage ist gleichzeitig, was bleibt erhalten, was sollten wir kultivieren, was ist das Menschliche?
Also ich denke, genau die Punkte, über die wir gerade gesprochen haben. Was KI natürlich kann, ist technisch denken. Was heißt denken? Also sie kann technische Prozesse optimieren. Prozesse, die auf bestimmte algorithmische Funktionen abbildbar sind und die mithilfe von künstlicher Intelligenz dann eben optimiert und in ihrer Funktionalität perfektioniert werden können. Das heißt, überall, wo wir es mit Tätigkeitsformen zu tun haben, die in der Sprache von Hannah Arendt dem Herstellen genügen, wird KI oder werden Roboter oder was auch immer unsere zukünftige Arbeitswelt beherrschen. Aber was eben ein anderes Feld ist, ist die Festlegung von Zielen, dass die Kultivierung eines Geistes, das Erarbeiten von Visionen, Entfalten von Lebendigkeit. Von alledem hat eine KI keine Ahnung. Einfach deswegen, weil sie nicht weiß, was Lebendigkeit ist und es auch niemals wissen wird, weil sie kein Konzept von Sterblichkeit haben kann, aus rein logischen Gründen. Maschinen können nicht sterben. Sie können vielleicht maximal simulieren, was es bedeuten könnte, zu sterben. Aber dass es menschliche Wesen gibt, die in jedem Moment ihres Lebens, mit jeder Zelle ihres Körpers wissen, auch wenn sie sich dessen nicht immer bewusst sind, dass das Leben jederzeit zu Ende gehen kann, ist eine Realität, die man nach meinem Dafürhalten jedenfalls auch auf lange Sicht nicht algorithmisch wird programmieren können. Überall da, wo es also um Sinnfragen geht, wo es darum geht, dem Leben Tiefe und Erfüllung zu geben, werden uns künstliche Intelligenzen und Algorithmen nicht wirklich Antworten geben können. Sie werden uns auch keine zielführende Gesprächspartnerinnen sein können. Sie können allenfalls uns Instrumente an die Hand geben oder Methoden ausarbeiten, mit deren Hilfe wir das, was wir mit unserer Weisheit für einen Weg zum guten Leben ermittelt haben, vielleicht besser beschreiten zu können. Aber ich denke, was eben tatsächlich passieren wird, ist, dass diese spezifisch humane, diese menschliche Intelligenz, diese hermeneutische Qualität, miteinander in kooperativ Sinn zu erschließen und Sinn zu generieren, dasjenige sein wird, was auch in Zukunft in den Unternehmen von Menschen geleistet werden wird.
Ja, vielen Dank, Christoph. Schön, dass du da warst. Vielen Dank auch für das wunderbare Buch Schönheit rettet die Welt. Also bestellt euch dieses Buch. Und ich würde dich natürlich abschließend auch mal fragen wollen, was du so liest. Ja, was hat dir gut gefallen? Gibt es da noch ein Buch, das du uns empfehlen kannst hier für diesen Podcast?
Eines, das ich nicht selbst geschrieben habe, also von den Selbstgeschriebenen kann ich sehr viel empfehlen, aber eines, das ich gerade auch im Zusammenhang dessen, was ich gesagt habe, für sehr lesenswert halte, ist ein kleines Büchlein von meinem koreanischen Kollegen Bunchul Han, das heißt Die Agonie des Eros. Und dieses Buch ist eine messerscharfe Diagnose, wenn man so will, der geistigen Pathologien der Gegenwart. Und in meiner Wahrnehmung ein Appell, den ich vielleicht deutlicher ausspreche als der Kollege, den Eros neuerlich in unserem Leben, vor allen Dingen in der Welt der Unternehmen, zu kultivieren.
Super. Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst.
Sehr gerne.
Und dir weiterhin alles Gute, viel Erfolg und bleib gesund.
Das, dem kann ich nichts hinzufügen. Mich würde es freuen, wenn wir bei anderer Gelegenheit das Gespräch fortsetzen. Und auch dir alles Gute und danke für die schönen Fragen.
Danke dir.
Gabriel, danke.
Dankeschön. Mach's gut. Bis bald. Damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode mit Christoph. Die Website, LinkedIn, Instagram, alles über Christoph in den Shownotes. Und checkt unbedingt mal das Buch aus. Schönheit rettet die Welt. Also wenn das kein inspirierendes Buch ist, dann weiß ich auch nicht. Ich habe es hier liegen. Ich blätter da so oft durch und bleib in verschiedenen Themen hängen. Also absoluter Buchtipp. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir schreibt, wie gefällt euch der Podcast, wo hört ihr den, welche Folgen fandet ihr besonders gut. Immer her damit, geht auf meine Webseite gabrielrath.com und schreibt mir einfach oder schreibt mir über LinkedIn, das ist auch möglich. Ich freue mich auf jeden Fall auch, wenn ihr diesen Podcast supportet. Das könnt ihr tun, indem ihr den einerseits abonniert, andererseits könnt ihr den bewerten mit ein paar Sternen, bestenfalls sogar 5 in eurer Podcast-App. Und ihr könnt eine kleine Rezension schreiben in eurer Podcast-App. Wir hören uns am Freitag schon wieder. Wir haben also die großen Podcast-Sommerwochen hier im New Work Chat. Es gibt also 2 Folgen pro Woche auf die Ohren. Ich danke euch fürs Zuhören, wünsche euch noch schöne sommerliche Tage. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund und bleibt connected.